Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute stellen wir Ihnen eine Alfterer Autorin vor. Anja Eichbaum hat ihren ersten Krimi veröffentlicht. Mein Name ist Norbert Dagel, schön, dass Sie bei uns sind. Anja Eichbaum aus Alfter hat kürzlich ihren ersten Kriminalroman herausgebracht. Der Titel Inselcocktail. Das lässt schon vermuten, dass der Krimi auf einer Insel spielt. Die Autorin hat Norderney in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Dorthin reisen vier Frauen, um ihren Chatpartner zu treffen, aber dann überschlagen sich die Ereignisse dramatisch. Über diesen spannenden Krimi und mehr spricht jetzt mein Kollege Otto Ganser mit der Autorin.
Sie war mal Weinkönigin, ist gelernte Krankenschwester, hat gejobbt in einer Hardrock-Disco, ist diplomierte Sozialarbeiterin, verheiratet und Mutter von zwei Kindern und vor kurzem ist ein Krimi erschienen, den wir heute besprechen wollen. Anja Eichbaum ist hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, ich freue mich, dass Sie aus Alfter den Weg nach Merten gefunden haben. Ist ja auch nicht so weit von Alfter-Gielsdorf. Aber bevor wir jetzt zu dem Buch kommen, das ist ja ein Krimi, ein Norderney-Krimi mit dem Titel Inselcocktail. Warum der so heißt, das erfahren wir nachher natürlich von Ihnen. Aber zum Schreiben kommt man ja nicht einfach so. Dazu können Sie ja vielleicht etwas erzählen. Gab es da schon früher vor dem Krimi, ich weiß es zwar, aber erzählen Sie es uns, da Interessen oder Ambitionen, da haben Sie auch schon mal was geschrieben?
Ja, also Schreiben hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Wie so ganz viele Schriftsteller ist in meiner Biografie auch das Sprechen lange Zeit zu kurz gekommen. Also ich war auch so eine Schülerin, die einfach in der mündlichen Mitarbeit katastrophal war. Ich habe einfach nicht gesprochen. Und wenn ich überhaupt schulische Leistungen mal gut gebracht habe, dann waren es schriftliche. Das hat so ein bisschen zu meinem etwas welligen Lebenslauf dann auch beigetragen, dass es immer wieder auch so nochmal so Abzweigungen gab. Aber das Schreiben war immer etwas, worüber ich mich ausdrücken konnte und wenn es nur für mich selber war. Ich habe also viele, viele Jahre Tagebuch geschrieben. Ich habe mich an Gedichten versucht, auch und gerade in der Zeit, als ich in der Krankenpflege gearbeitet habe, auch als Ausdruck oder als Verarbeitungsmöglichkeit. Und dann gab es halt aber auch Zeiten, wo das Schreiben in den Hintergrund rückte. Dann war aber das Lesen spielte eine große Rolle. Also Bücher und alles, was mit Wörtern zusammenhing, war einfach das, was mein Leben so ganz, ganz ausmachte. Also ich habe große Bücherwände zu Hause und das war immer das, was so einen ganz wichtigen Kern von mir darstellte. Und dann gab es ein Erweckungserlebnis tatsächlich.
Was war dann der Weg konkret? Was haben Sie als erstes gemacht? Sie haben ja eigentlich einen Brotberuf, einen richtigen in Bonn. Vielleicht kurz dazu was und dann erzählen Sie, wie das zusammenhängt.
Genau, also ich habe, nachdem ich die Germanistik dann halt auch als Studium wieder habe ruhen lassen, habe ich Sozialarbeit in Köln studiert und bin dann halt relativ schnell in der Kinder- und Jugendhilfe gelandet, in der ich jetzt schon seit 19 Jahren arbeite, in einem großen Bonner Kinderheim, hat man früher gesagt, heute nennt man das Kinder- und Jugendhilfe, Maria im Walde und da arbeite ich mittlerweile in einer Leitungsfunktion. Freigestellt und in Teilzeit, weil ich ja auch noch relativ junge Kinder habe. Und anscheinend haben so diese zwei Bausteine nicht ausgereicht, einmal Brotjob und einmal die Kinder und Familie, sondern da war noch was fehlte. Und da kam dann das Schreiben ins Spiel. Ich war zu Besinnungstagen, sogenannten Oasentagen auf Norderney. Norderney kannte ich schon von Familienurlauben. Diese Insel hat uns allen sehr gut gefallen und ich entdeckte dann eines Tages einen Flyer, dass es von der Caritas auf Norderney ein Angebot gibt für drei Oasentage auf der Insel im Februar, also dann, wenn die Insel auch, wenn es kalt ist, wenn der Tourismus auch ein gutes Stück weit ruht. Und ich habe mich dafür entschieden und ein Programmpunkt dieser Oasentage war ein Schreibangebot. Wir sollten ein Gedicht schreiben zum achten Tag. Was würden wir machen, wenn wir einen achten Tag in der Woche zur Verfügung hätten? Und ich habe den Füller angesetzt, den ich immer schon dabei hatte. Ich habe immer schon mit Füller geschrieben, habe den angesetzt und es war sofort sofort ein Gedicht da und die Reaktionen waren einfach so, dass ich gedacht habe, ja, das ist was, was du schon oft erlebt hast und jetzt bist du über 50 und wenn du jetzt nochmal irgendwie was wirklich mit dem Schreiben machen willst, dann muss das jetzt sein. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich bei einem Schreibwettbewerb mitgemacht, habe da den ersten Preis gemacht. Es war ein Jahr, wo alle Zeichen darauf standen, ja, du sollst jetzt das versuchen. Habe mich dann bei der Volkshochschule in Bonn für einen Schreibworkshop angemeldet und auch da waren die Reaktionen auf meine Kurzgeschichten einfach der Gestalt, dass ich gedacht habe, so, ich versuche das jetzt. Ich hatte schon wohl vor ein paar Jahren schon mal ein Manuskript fertiggestellt, aber in einer Art, wo ich wusste, das lässt sich auch bei Verlagen derzeit nicht verkaufen. Und dann bin ich jetzt sehr strategisch dran gegangen und habe gedacht, okay, dann muss es jetzt ein Krimi sein. Ein Krimi ist das Einzige, wo ich mir jetzt gerade vorstellen kann, dass ein Verlag das auch nimmt von jemand, der mit über 50 ankommt und sagt, ich schreibe jetzt. Ja, und dann hat das Ganze tatsächlich seinen Verlauf genommen. Ich habe geschrieben, zwei renommierte Verlage waren am Gesamtmanuskript interessiert und ich habe dann gesagt, der Erste, der mir einen Zuschlag gibt, der kriegt's. Und das war der Gemeiner Verlag aus Meßkirch.
Tja, das ist ja eine tolle Geschichte. Wer schlägt sich denn schon als Verlag um eine Autorin hier mitten aus dem Vorgebirge, die vielleicht noch keinen Namen hat in dem Sinne, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob der zweite Verlag auch mir den Zuschlag gegeben hätte, aber es war zumindest, ne, war ich in der Prüfphase und überhaupt diese Anforderung des Gesamtmanuskripts ist, wer sich in der Literaturszene auskennt, der weiß, wie schwierig das Geschäft ist und das war schon einfach eine Hürde, die man eigentlich nicht nimmt und das war schon, wo ich dachte, ja, da hat man zumindest schon aus den ersten 50 Seiten, die ich so eingereicht habe, anscheinend genügend Potenzial entdeckt, um zu prüfen und wie gesagt, der Gemeiner Verlag hatte auch sehr, sehr, sehr schnell dann den Zuschlag gegeben und auch über die Cheflektorin, die dann auch das persönliche Lektorat übernommen hat und die direkt sagten, das ist vielversprechend. Was will man mehr, ne?
Also das hört sich ganz spannend an und nach der Musik dann erfahren wir mehr über das Buch und über Sie selbst natürlich, was alles damit zusammenhängt, was Sie geschrieben haben und wie sich das dann entwickelt hat. Also bis gleich. Frau Eichborn, das Buch hat ja irgendwie eine Entstehungsgeschichte. Die entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen. Sie haben auch Ideen aus Internet bekommen. Es geht ja auch, und darüber erfahren wir nachher ein bisschen mehr, um Chatpartner, ja, die sich treffen sollten in Norderney. Und da hatten Sie dann auch so eine Erfahrung gehabt, die da mit reingeflossen ist. Ist das richtig?
Ja, also wobei auch da wieder die Zeichen so standen, dass sich eins zum anderen fügte. Ich hatte die Idee, wie ich das Buch aufbaue, die war da. Und im Grunde genommen direkt nach dem letzten Schreibkurs, den ich absolviert hatte, weil wir da ein kurzes Krimi schreiben sollten. Und da hatte ich eine Geschichte aus Norderney so eingefügt. Und da habe ich gedacht, die mache ich groß und schreibe einen ganzen Krimi daraus. Und da stand auch schnell fest, dass es halt um Dates über Internet, einen Chatpartner gehen sollte. Was dann aber passierte, ich habe am 1. Januar 2016 angefangen zu schreiben. Und ein paar Tage später wurde ich über Facebook, über einen Kommentar, wo ich zu einer Sache was dazu geschrieben hatte, hängte sich jemand anderes mit einem eindeutigen Nickname, also der war nicht identifizierbar, über einen Klarnamen hing sich an meinen Kommentar an und war so einer Meinung mit mir. Und dieser Mensch hat mich dann halt über den Facebook Messenger auch angeschrieben, um mir halt in der Sache noch einen Tipp zu geben. Und dergleichen. Ein ganz, ganz höflicher, netter Mensch, wo ich sagen würde, jetzt so rein vom schriftlichen Hirn, so, da stimmte alles. Also es war wirklich eine ganz, ganz höfliche Konversation und es war, er schrieb vollkommen ohne Fehler. Das sind ja auch so Sachen, ne, so auf die man so guckt. Und so nett, dass ich überhaupt gar nichts hatte, wo ich dran hätte festmachen können, dass irgendwas komisch ist. Aber das Komische war, dass ich natürlich überhaupt nicht wusste, wer hinter diesem Nickname stand und alle meine Versuche dahinter zu kommen, da bin ich auch vor eine Wand gelaufen. Und das war natürlich für mich super spannend, weil das ja auch Thema meines Krimis war. Und das lief einfach parallel und dieser Chatpartner war ja kein Chatpartner für mich, aber derjenige, der dann halt so ab und zu dann halt auch noch mal sich meldete, der gratulierte dann irgendwann oder schrieb mir dann zum Valentinstag. Und ich habe dann so ein bisschen ironisch dann geantwortet, mein Mann würde sich sehr freuen, dass ich jetzt so von unbekannten Leuten Grüße zum Valentinstag erhalte. Aber es war trotzdem auf eine nette Art, es war überhaupt nicht unangenehm oder bedrängend oder anrüchig, überhaupt nicht. Und für mich war es schon so eine Inspirationsquelle, dass ich dachte, ja, sowas funktioniert. Also ich bin ja jetzt halt eine Frau, die relativ im Leben steht und eine Familie hat und so. Aber ich kann mir schon Lebenssituationen vorstellen, in denen man sich halt auch freut über eine Kommunikation auf so einer Ebene mit jemandem, der ähnliche Interessen zeigt, der viel Verständnis für einen hat, der sehr nett ist. Und das habe ich einfach weitergesponnen und habe gedacht, ja, wie müssen denn so Leben sein, dass man auf sowas halt, dass man so blauäugig wird, dass man so alles ausblendet, was so vielleicht an Gefahren da ja schon blinkt. Und deswegen war es eine wirkliche Inspirationsquelle für mich, weil ich das halt genutzt habe, um meine Fantasie dann halt noch weiter anzuregen.
Der zentrale Ort der Handlung ist ja dann schließlich Norderney, aber auch eine Milchbar. Man sieht die natürlich auch auf dem Cover Ihres Buches. Sieht ein bisschen futuristisch hier aus. Sieht sie in Wirklichkeit so aus?
Sie sieht absolut so aus. Ja. Und sie ist der hipste Ort auf Norderney, sagen die meisten. Ja. Auf Facebook gibt es, glaube ich, mittlerweile 27.000 Follower, nur von der Milchbar. Die haben einfach ein tolles Konzept umgesetzt. Und dieses Konzept spricht aber für diese Erneuerung der Insel Norderney, die bis vor ein paar Jahren ja einfach Ballermann-Insel, Partyinsel war aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet und die Kegelclubs fuhren dahin, die Insel war runtergekommen, es gab einen Plattenbau und nichts erinnerte mehr an diese Bäderarchitektur, die ja mal da war. Das war ja mal wirklich ein großartiger Badeort in seinen Anfängen, einer der ersten Badeorte überhaupt in Deutschland. Und mittlerweile gibt es ein Architektenbrüderpaar, eine Architektenfamilie in Bremen, die ihre Wurzeln aber auf Norderney hat und die haben mit der Kurdirektion von Norderney angefangen, die Insel zu erneuern. Das sieht nicht jeder gern, weil mittlerweile geht es um Luxussanierung, um Ausverkauf der Insel. Die Insulaner können dort fast nicht mehr wohnen, weil die Mietpreise so steigen. Aber auf der anderen Seite gewinnt man ein neues Publikum, ein zahlungskräftiges Publikum und die Milchbar steht einfach für diese neuen Gäste auch, ne? Dieses hippe Leben, so ein bisschen schon fast wie auf Ibiza. Man trinkt abends seinen Cocktail beim Sonnenuntergang und hört chillige Musik. Es gibt eine Kooperation der Milchbar mit den DJs Blank & Jones aus Köln, die jedes Jahr für die Milchbar eine eigene CD aufnehmen und dann auch so zweimal im Jahr so ein Event haben, wo sie selber da auflegen, ohne Eintritt. Also man ist auf der Terrasse absolut chillig, man tanzt und kommt in Kontakt und das ist so ein Lebensgefühl. Und im Winter sitzt man halt hinter diesen Panoramafenstern mit Blick aufs Meer und hört diese Musik und man kann es kaum beschreiben, aber das ist das, was halt so Norderney mittlerweile ausmacht.
Und deshalb passt ja auch der Name Ihres Krimis, Inselcocktail.
Absolut.
Haben Sie konkret jetzt danach benannt?
Ja, also der Arbeitstitel war etwas anders, aber es ging da auch schon um einen bestimmten Cocktail, den die Milchbar verkauft. Der Verlag allerdings hatte den Wunsch, dass es ein Wort-Titel geben sollte, weil das Markenzeichen des Gemeiner Verlags ist. Und dann war aber der Begriff Inselcocktail für mich ganz schnell, lag der auf der Hand und der Vorschlag wurde dann auch vom Verlag akzeptiert und das sagt auch jeder, das passt. Ne? So, das ist ein gut gewählter Titel und der zieht und man hat auch direkt so eine Assoziation zu der Milchbar und Cocktail trinken und Sonnenuntergang.
Der Krimi von Ihnen ist ja ein ganz schöner dicker Wälzer. Wie viele Seiten hat er? Jede Menge, ne?
406, glaube ich. Ja. Ja.
Mhm. Und ist ja viel Stoff drin, ne?
Ja.
Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Punktgenau 4 Monate. Also am 30. Ja, 4 Monate. Ich habe jeden Abend 2 Stunden geschrieben, von 21 Uhr bis 23 Uhr ungefähr. 21 Uhr ist die Zeit, wo dann die Kinder tatsächlich so in den Zimmern verschwunden sein sollten. Zumindest habe ich mich ab 21 Uhr nicht mehr um meine Kinder gekümmert und da war dann mein Mann gefragt. Und dann habe ich wirklich ganz diszipliniert diese 2 Stunden geschrieben. Manchmal wurde es ein bisschen länger. Ich habe oft danach das Kapitel, das ich geschrieben hatte, dann meinem Mann noch vorgelesen, der schon die Augen nicht mehr aufhalten konnte. Ich manchmal auch noch kaum, aber es musste dann an dem Abend noch raus, musste noch zu Papier oder noch in die Tastatur. Und und nach 4 Monaten stand das Ding.
Ja, das wollte ich nämlich auch gefragt haben, dass Ihr Mann eine entsprechende Rolle auch gespielt hat, Ihnen den Rücken freigehalten hat. Und ich denke, das ist ja eine Zeit, das kann man sich als Laie gar nicht vorstellen, so ein Werk hinzukriegen.
Ja, also das war schon auch ein Familienunternehmen. Also wenn meine Familie da nicht mitgezogen hätte, dann wäre das nicht gegangen. Und also ich kann auch nur sagen, ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar, die das mitgetragen haben. Also als die Idee entstanden war, dass ich halt diesen Krimi schreiben wollte, würde, genau in dem Augenblick hatte ich die Gelegenheit, eine nächsthöhere Stufe auf der Arbeit zu erklimmen. Eine lang ersehnte Beförderung wurde möglich und damit war aber eine drastische Stundenzahlerhöhung verbunden. Und wir haben dann ein wenig gerungen, 2 Monate lang miteinander, wie viele Stunden es denn letztendlich werden sollten. Und dann war es aber ab dem 1. Januar 2016 auf so einem verträglichen Maß, dass das alles möglich wurde. Und aber die Familie hat unglaublich unterstützt. Aber es gab natürlich auch schon mal so, wo alle gedacht haben, das geht so nicht weiter. Wir müssen das ganze Projekt jetzt beenden, weil irgendwie gehen hier alle vor die Hunde. Ne?
So. So, wir machen erstmal ein bisschen Musik und dann plaudern wir weiter. Heute Abend sind wir ganz kriminell im Studio Merzen. Es ist nämlich eine Krimi-Autorin da und die haben wir in der ersten halben Stunde schon ausführlich gehört, wie es zu dem Krimi kam, Insel Cocktail. Und die hat Anja Eichbaum aus Alfter-Gielsdorf geschrieben. Und wir haben in der ersten halben Stunde, wie gesagt, ja schon ein bisschen was erfahren, wie es dazu kam. Aber Sie hatten dann auch vor etlichen Wochen in Gielsdorf, ganz bei Ihnen um die Ecke, eine Lesung. Und wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, die war gewaltig. Ist das richtig?
Ja, also das war auch eine tolle Geschichte. Natürlich wünscht man sich als Autorin dann auch Lesungen. Das ist nicht so einfach, weil wen man auch anspricht, ob Bücherei oder Buchhandlungen, es ist meist kein Budget dafür vorhanden. Und ich hatte das alles ganz entspannt schon so noch für den Herbst so geplant und war noch gar nicht so jetzt so, ne, das Buch sollte erscheinen und ne, alles andere war, dachte ich, dass das kommt dann noch so in der Zukunft. Und dann schrieb mich aber der Trägerverein des Dorfhauses in Gielsdorf an. Das ist ja eine ganz rege Gemeinschaft, ein ganz reger Vorstand, die seit Jahren da sehr aktiv sind und ganz viel Kultur in unseren kleinen alten Weinort Gielsdorf holen. Und die schrieben mich an und fragten, ob ich Interesse hätte, eine Lesung bei ihnen im Dorfhaus zu halten. Und da war ich erst ganz überrascht. Und dann haben wir auch mittels Chat einfach so ein paar Eckdaten so abgeglichen und geguckt, ob das überhaupt realisierbar wäre. Und wir haben dann noch so ein bisschen geflaxt und haben gesagt, naja, man kann so einen kleinen Stuhlkreis aufbauen und dann macht man es gemütlich, aber wir machen es dann auch als Premierenlesung, also wirklich noch vor den Sommerferien. Und dann nahm das Ganze eine Dimension an, die unglaublich war. Der Verlag, der stellt dann halt Plakate und auch Flyer, 15 Plakate, 100 Flyer, so in der Art, in der Größenordnung. Das Dorfhaus Gielsdorf hat gesagt, da setzen wir noch einen drauf. Es sind letztendlich dann, ich weiß gar nicht, riesige Plakate, DIN A1-Format, überall in ganz Alfter aufgestellt worden. Ich sah mich an jeder Sparkasse, an jeder Volksbank, in jedem Geschäft, in jeder Bäckerei. 1000 Flyer sind verteilt worden, auch im Bonner Raum. Und es war dann gigantisch. Aus diesem kleinen Stuhlkreis, den wir so ursprünglich geplant hatten, wurde eine Riesenaktion. Das Dorfhaus war ausverkauft. Wir sind nachmittags noch hoch und haben noch Stühle gestellt. Ich bin um 6:45 abends aus dem Haus, um 20 Uhr abends war die Lesung, also eine Stunde, gute Stunde vorher, habe ich das Haus verlassen. Da klingelte noch das Telefon mit Kartenreservierungen und es waren tatsächlich um die 140 Zuhörer da. Das war für mich also unglaublich. Es war eine unglaubliche Atmosphäre und ich habe so, als Sozialarbeiterin arbeitet man ja immer mit Warm-ups. Also ich habe meine Lesung auch mit einem Warm-up begonnen und ich habe dann rund gefragt, wer denn schon alles auf Norderney war, und es war auch da unglaublich, wie viele Leute aufstanden. Also Norderney ist schon ein Zugpferd, das ist was, damit verbinden die Leute sehr, sehr unterschiedliche Sachen, aber viele verbinden einfach etwas damit und das hat natürlich auch diese Sogwirkung ausgemacht, dass es hieß, da wird ein Norderney-Krimi vorgestellt. Da sind die Leute gekommen.
Das hätte ich nicht gedacht, dass Norderney vielleicht die Ursache sein könnte für den großen Zuspruch, dorthin zu kommen.
Das war es aber. Ja. Also natürlich kamen auch Interessierte, die mich kannten, ne, so aus dem Ort. Und ne, da wollen wir mal gucken, was sie doch ne, geschrieben hat. Das ist ja auch so. Es waren alte Kommilitonen dabei. Es waren ne, Verwandtschaft, Freunde, gar keine Frage. Aber es waren auch unglaublich viele Leute, die halt einfach gekommen sind, weil sie etwas von Norderney hören wollten.
Das ist ja erstaunlich. Ich denke, Autoren, Autorinnen können sich ja freuen, wenn sie die allererste Lesung machen, wenn so viele Leute kommen. Da haben sie ja richtig ins Wespennest gestochen, scheinbar das richtige Thema angepackt. Norderney, was sie auch heiß und innig lieben, und sie fahren regelmäßig auch dahin.
Genau.
Mit ihrem Mann, mit ihrer Familie.
Genau. In ganz unterschiedlichen Konstellationen. Ich war im letzten Jahr 6-mal da, mal alleine, mal mit der Familie, aber auch mit Freundinnen. Und ja, also die Insel bietet auch so unterschiedliche Ansätze. Und ich wusste halt auch aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, wir treffen dort auf der Insel auch schon mal Freunde. Es ist unglaublich, was für eine Sogwirkung da ist. Aber es gibt halt wirklich unterschiedliche Konzepte, warum man nach Norderney fährt. Es gibt nach wie vor die Partyfraktion. Es gibt aber auch die Wellnessurlauber oder die es etwas gemütlicher haben wollen oder die Natur lieben, die das Wattenmeer lieben und die Seeseite. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
4 Frauen machen sich auf den Weg, wollen einen Mann treffen, den sie im Internet kennengelernt haben. Und da können Sie etwas drüber erzählen. Da gab es bestimmte Dinge, die ungewöhnlich oder tragisch waren und vieles etwas kompliziert wurde dann irgendwann. Aber erzählen Sie mal, machen Sie es spannend für die Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben.
Ja, also das Buch beginnt direkt mit Tätersicht. Also es gibt einen Täter, der von Anfang an aus der Ich-Perspektive beschreibt, wie er diese Frauen auf die Insel lockt. Er schreibt im Grunde genommen fortwährend Notizen, wie er die Frauen das erste Mal sieht. Er notiert dort, was er erlebt hat oder wie diese Anbahnungsversuche übers Internet stattgefunden haben. Und aus dieser Sicht werden diese 4 Frauen dann halt vorgestellt, auch aus der Innenperspektive, dass die Frauen sich selber vorstellen und sie wissen voneinander nichts, aber sie sind auf sehr, sehr ähnliche Art und Weise auf die Insel gelockt worden. Und es gibt dann natürlich ein logistisches Problem, wie der Täter dann halt diese ganze Geschichte weiterentwickelt auf der Insel, weil das Ganze wird dadurch erschwert, dass ein Orkan aufzieht, der natürlich nicht vorausschaubar war in den ganzen Vorausplanungen des Täters. Und auf der anderen Seite passiert es natürlich dadurch auch, dass nach dem ersten Leichenfund auch die Polizeiarbeit erschwert ist, weil ein Ermittlerteam aus Aurich, wie es dann halt normalerweise eingesetzt würde, nicht auf die Insel gelangen kann. Sodass sehr, sehr unterschiedliche Personen, die normalerweise nichts mit dem Polizeidienst zu tun haben, zum Beispiel eine Friseurin aus einem Vorort von Bonn, auf einmal in die Ermittlungsarbeit mit einbezogen wird und ein buntes Ermittlerteam auf einmal gefragt ist, den Fall zu lösen. Ob das gelingt und mit wie vielen Opfern das gelingt, das werde ich natürlich heute und hier nicht verraten, weil ich mir wünsche, dass viele, viele das Buch lesen werden. Und ja, aber ich glaube, dass es halt bunt und abwechslungsreich zugeht, bis sich das Ganze dann auflöst.
Wie haben Sie denn diese Geschichte entwickelt? Haben Sie, Sie sagten ja, Sie haben jeden Tag dran geschrieben. Die Ideen kommen beim Schreiben. Oder gibt es auch Momente, wenn Sie vielleicht nachts mal aufgewacht sind oder irgendwie an was anknüpfen und denken, oh ja, das muss ich noch morgen reinbringen? Oder wie machen Sie das? Das macht ja jeder anders, der schreibt.
Genau. Also bei mir ist es wirklich so ein Mischkonzept. Es gab natürlich einen Plot, den ich mir auch aufgezeichnet hatte. Ich hatte so eine lange Verlaufsbahn wirklich aufgezeichnet, wo so die einzelnen Tage, an denen die Handlung spielt, dann auch durchgetaktet war. Aber es gab natürlich auch die plötzlichen Einfälle, Begegnungen, die ich am Tag hatte, wo ich dachte, wow, da entwickelst du die Person jetzt noch hin. Also ich habe zum Beispiel bei Starbucks neben einer Frau gestanden, die hat mich direkt so fasziniert, dass ich gedacht habe, also Teile dieser Person müssen einfach an meine Person mit dran. Oder meine Schwiegermutter rief an und telefonierte mit meinem Mann. Ich war am Schreiben und als er auflegte, sage ich, genau den Dialog brauche ich für mein Buch. In einem ganz anderen Zusammenhang. Also es sind wirklich Erlebnisse, die ich im Leben habe, die ich aber aus dem Kontext rausnehme und in einen anderen Kontext setze, sodass ein buntes Puzzle entsteht aus Wahrem und Erfundenem.
Ein Traum von Ihnen, habe ich gelesen, ist natürlich, dass Sie das Buch auch auf Norderney vorstellen können, also eine Lesung machen und dann natürlich passenderweise in der Milchbar, wo ja der zentrale Ort der Handlung eigentlich ist.
Ja, das gestaltet sich schwierig. Immerhin ist der erste Traum schon mal wahr geworden. Die Milchbar hat sich bereit erklärt, das Buch auszulegen, also in der Milchbar, in der Vitrine, wo die CDs von Blank & Jones liegen. Da liegt wohl mittlerweile auch mein Buch. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Wer nach Norderney fährt und es sieht, bitte fotografieren und das Bild mir schicken. Aber also mit Lesungen, ich habe das ja eben schon angedeutet, da wird sehr, sehr verhalten drauf reagiert. Weil das ist einfach ein unkalkulierbares Geschäft. Ich habe unglaubliches Glück gehabt, was da in Gielsdorf passiert ist. Das ist nicht die Norm. Ich weiß von meinen Autorenkollegen, die haben zum Teil vor 7 Leuten gelesen oder mussten die Lesungen absagen. Die Leute lassen sich heute auch nicht mehr über Vorverkauf locken oder festlegen. Das soll unverbindlich bis zur letzten Minute bleiben. Und wenn an dem Abend dann was Besseres passt, dann kommt man nicht. Also von daher, das wissen die Veranstalter. Und Lesung ist nun nicht das, was so wirklich zieht. Also so eine Musikveranstaltung ist einfach viel populärer als eine Lesung. Von daher mal sehen. Also wenn das Buch natürlich sich gut verkauft, dann sind da die Verhandlungsbedingungen sicherlich auch nochmal andere für eine Lesung dann.
Ja, also ich komme nochmal darauf zurück, dann in Alfter Gielsdorf, wo Sie die Lesung hatten. Das war ja sensationell. Ich weiß von meiner Frau, die geht auch öfters auf Lesungen und ist immer ganz enttäuscht, wenn dann so wenig Leute hinkommen, dass hier im Vorgebirge Bornheim oder Alfter Kultur irgendwie so eine Nebenrolle spielt in manchen Bereichen. Aber bei Ihnen war dann doch Norderney, die Insel, das Zugpferd. Ja, jetzt haben Sie die Leute gefangen, zumindest in Ihrem Ort Gielsdorf, denke ich, die viel Werbung für Sie machen werden. Und es gab ja im Vorfeld der Lesung ja auch einige größere Artikel in den Zeitungen. Das hat Ihnen ja auch bestimmt ein bisschen geholfen.
Absolut. Also nun, die Presse, Medienarbeit, die ist wichtig. Auch das eigene Marketing. Also ich glaube, ich gehe meinen Facebook-Freunden im Moment gewaltig auf den Keks, weil ich halt natürlich nur noch über den Inselcocktail poste. Aber dieses selber in den sozialen Netzwerken unterwegs sein ist unabdingbar. Auch die Verlage sind vom Budget her so knapp. Die können das einfach auch nicht in der Breite streuen, wie man das selber hat oder was man an Möglichkeiten hat. Und so bewege ich mich natürlich überall auf Facebook, Twitter, Instagram und das sind halt die Sachen, über die dann natürlich auch sehr viel passiert. Und wie sich gezeigt hat, sind das auch Effekte, die tatsächlich nützlich sind und die zum Ziel führen. Der Buchhändler, der den Büchertisch geschaltet hat an dem Abend, der hatte 50 Exemplare dabei und der hatte schon gedacht, na, da bin ich gut mit eingedeckt. In der Regel, er hatte hochgerechnet, 25 verkaufen sich an so einem Abend vielleicht, wenn es gut läuft. In der zweiten Minute der Pause waren alle 50 Bücher weg. Er hat dann Listen ausgelegt, dass das Buch noch bestellt werden konnte mit Signierwünschen. Ich war dann Samstagmorgen in der Buchhandlung, habe dann weiter signiert. Also es sind rund 75 Bücher verkauft worden an dem Abend der Lesung.
Ja, da kann man nur gratulieren. Uns läuft die Zeit weg, deshalb muss ich jetzt zum Ende kommen. Bei mir im Studio war Anja Eichbaum aus Alfter-Gielsdorf, die ihren Kriminalroman Inselcocktail vorgestellt hat, der auf Norderney spielt. Und wir haben ganz viel davon gehört und es ist ganz spannend. Und wer sich dafür interessiert, für Inselcocktail, bei uns können Sie in unserer Homepage auch darüber noch mehr erfahren, wie Sie drankommen können. Und Ihnen, Frau Eichbaum, wünsche ich alles Gute, weiterhin viel Erfolg und vor allem Freude am Schreiben. Vielleicht kriegen wir ja wieder mal was, sowas Dickes. Aber weiterhin erstmal mit dem ersten Kriminalroman, denke ich, haben Sie eine Zeit lang zu tun.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Vielen herzlichen Dank.
Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Das Studiogespräch moderierte Otto Ganser und ich habe Sie durch diese Stunde begleitet. Mein Name ist Norbert Dagel.